Bibidi-Bup-Bup-Bap. Was hast du erlebt die letzte Woche? Ich hab's noch gar nicht. Wir haben uns ja jetzt wieder nicht gesehen.
Also meine letzte Woche
Wir sehen uns alle 2 Wochen, Digga.
Ja, wir kriegen das irgendwie noch nicht so gut hin, ja.
Ja, ich sag mal Kalender.
Ja, aber dieses Mal haben
KW.
Wir wenigstens einen Termin gemacht, so, und heute treffen wir Chillix. War nicht so dieses Hin und Her und so, das fand ich nice.
Ja.
Und das können wir gerne so weitermachen. Nur idealerweise finden wir halt noch einen Termin, an dem wir nur chillen.
Genau,
das
nicht
noch
nur
geil.
einmal in 2 Wochen
Ja, genau,
chillen.
genau. Aber jetzt mal ehrlich gesagt, wie oft siehst du deine anderen Freunde, mit denen du auch so halt chillst? Siehst du die öfters?
Mit denen ich chille.
Ja.
Eli zum Beispiel war vorgestern hier.
Ja, okay, aber
Sponti.
Also, ja genau, Sponti sehen wir uns ja fast nie.
Genau.
Aber wieso?
Naja, weil zum Beispiel, ja, guck mal, zum Beispiel, also ich bin auch so recht schlecht mich melden bei anderen Freunden.
Mhm.
Beziehungsweise bei meinen Freunden, aber zum Beispiel jetzt Eli, der ist ja so ein Typ, der ruft an und fragt so, ja, was geht?
Bin ja, Eli ist halt wirklich, Eli ist ein Macher, weil der anruft.
Genau.
Der klingelt einfach kurz durch,
ja,
ich
ja.
Lieb das so.
Ja.
Shoutout Eli.
Ja, und der macht dann, und der hat dann, wie gesagt, vor ein paar Tagen angerufen, so, ja, was geht? Beziehungsweise, ich habe ihn dann zurückrufen müssen, weil ich war da beschäftigt zu dem Zeitpunkt, als ich angerufen habe, hab zurückgerufen. Der Baustelle, bleh. Whoop. Genau, und dann habe ich ihn zurückgerufen, er so, yo, was geht? Ja, ich bin gerade bei Maggis, soll ich was mitbringen? So, gib mir ein Eis mit Schoko.
Das war der Abend, wo ich im Gym war.
Kann
und
sein.
Danach wäre ich voll gerne noch vorbeigekommen, aber ich war komplett im Maddo, Alter.
Mhm.
Ging gar nichts. Aber ich bin halt momentan wieder übel im Gym-Grind, so.
Nice.
Mhm. Aber trotzdem nochmal zur Frage zurück.
Ja.
Die Leute, mit denen du so normal chillst,
ja,
wie oft siehst du die?
Ja. Nicht so oft, glaube ich. Also, keine Ahnung, würde ich. Naja, depends. Zum Beispiel jetzt mit den 2, 3 Dudes, mit denen ich zocke, die sehe ich auch ein paar Mal die Woche. Gut, mit dem einen arbeite ich.
Mhm.
Den anderen, der chillt da halt auch im Café.
Mhm.
Den sehe ich öfter. Den anderen
ja,
auch.
Aber mit denen triffst du dich ja dann nicht.
Genau, mit denen treffe ich mich nicht official. Aber ich treffe mich
glaub,
auch so mit Freunden nicht so, nicht so oft.
Bei mir, ich habe wenige Freunde, die ich jede Woche sehe. Das, Alter, die Woche hat 7 Tage. Wie soll das funktionieren?
Ja.
Jetzt mal ohne Spaß.
Ja, geht nicht, wahrscheinlich.
Ja, das ist bei mir irgendwie ein bisschen too much.
Ja, das mache ich nicht, aber nicht, weil ich quasi einen vollen Kalender habe, sondern weil ich einfach sehr viel allein für mich mache.
Das mache ich momentan gar nicht so viel. Ich habe jetzt eingeführt, ich mache die Woche 2 Me-Tage. An denen mache ich sauber machen, lesen, Wäsche waschen und so ein Kram, Gym. Und Essen vorkochen.
Nice.
Und das mache ich Montag und Donnerstags jetzt immer. Und das ist irgendwie entspannt, weil so Sachen sind bei mir immer voll untergegangen. Und irgendwann war ich so, mein Wäschekorb ist halt größer als ich gerade. Der geht bis unter die Decke. Und das wollte ich ein bisschen verbessern noch.
Das ist auch gut.
Ja, ist halt voll entspannt dadurch. Und es bringt halt dadurch, dass es am Anfang und so nochmal ein bisschen in der Mitte der Woche ist, nochmal so ein bisschen Entzerrung rein. Weil für mich, wenn ich so von Termin zu Termin zu Termin springe, halt noch dabei arbeite und dann noch versuche ins Gym zu gehen und dann sitze ich mal zu Hause, dann habe ich auch keinen Bock jetzt für 5 Tage vorzukochen.
Ja,
dann bin ich einfach fertig.
Was kochst du so vor?
Jetzt in letzter Zeit habe ich so Linsennudeln mit so einer Tomatensauce, Kichererbsen und Kidneybohnen gemacht.
Mhm.
Das war ganz nice. Eine Zeit lang habe ich viel Reis, Gemüse, so in die Richtung gemacht.
Lockig.
Was ich jetzt auch mal probieren wollte, war so Quinoa und so.
Mhm.
Da taste ich mich gerade so ein bisschen ran. Ja, aber meist einfach nur so halt as healthy as possible, viel Proteins und gib ihm.
Auf Lock.
Ja, auf Lock, Bro.
Perfekt. Sehr gut.
Und halt auch echt simpel, weil ich bin so jemand, mir fällt super leicht, was Essen angeht, mindestens 1, 2 Mahlzeiten am Tag einfach auf so Nutrition-mäßig zu gucken.
Mhm.
So, das muss jetzt nicht schmecken, wie als käme es direkt aus einem Michelin-Stern-Restaurant,
mhm,
sondern es muss halt gut schmecken, aber gut ist halt dann 6
mhm,
und dann gar kein Thema, dann fahre ich mir das rein und dann ab und zu baue ich mal so einen richtig nicen Snack oder ein richtig nices Essen. Aber so Leute.
Chicken Strippers, ha? Huh?
Zum Beispiel, Brother. Chicken Kickers heißen die, aber da bist du gerade ein bisschen abgewogen.
Hey, du hast mir gerade gesagt, sie heißen Chicken Strippers.
Aha.
So.
Mhm.
Als du bestellt hast, habe ich gefragt, was hast du bestellt? So Chicken Strippers.
Ah, Brother.
Uh-huh.
Das war dein
Wunschdenken. Hast du gesagt?
Nein,
nein, nein, nein. Du hast gesagt Chicken Strippers.
Bro, wie du einfach Chicken Strippers hören wolltest. You Bro, nasty boy.
Du bist so ein Capper.
Bro, you nasty.
Du bist ein richtiger Capper.
Auf jeden Fall fällt mir das relativ easy dann. Fällt mir das relativ easy. Was ist das schon wieder? Es fällt mir leicht. Sorry, guys. Gerade kommt ein Krankenwagen.
Ja, weg.
Ja, okay.
Tot.
Hoffentlich geht's der Person gut. Es gibt immer zwei Welten. Tot. Hoffentlich geht's der Person gut.
Auf Lock,
Bro. Ich versuche irgendwas über meinen Vorkocher. Du sagst, Bro, auf Lock, tot.
Ja, safe.
Ja.
Weil ich bin noch gerade beim Thema so von wegen Freunde treffen, weil ich bin da gerade noch tatsächlich.
Ja, lass mal zurück.
Habe ich mir keine Gedanken drüber gemacht. Mhm. Oder mache ich mir nicht so oft Gedanken. Und tatsächlich treffe ich nicht so oft Freunde oder Bekannte. Also ich mache mit denen nichts aus, weil von mir aus kommt nichts. Ich sag sehr selten so, ich rufe wenig an oder ich schreibe und sag so, yo, hast du da und da Zeit, ein bisschen chillen, reden, keine Ahnung, irgendwas Nices machen.
Weißt du, was ich mich bei dir mal frage?
Ob ich ein NPC bin.
Das weiß ich schon. Du bist definitiv ein NPC. 100%. Du rennst auch wie so ein NPC.
Bro.
Deswegen habe ich dich noch nie rennen. Ich glaube, du bist gar nicht, du kannst gar nicht rennen.
Ich bin Fahrradfahrer.
Du kannst nicht rennen, gell? Du bist als NPC so programmiert, du kannst überhaupt nicht rennen.
Wenn du mich rennen sehen würdest.
Aha. Ich weiß, wofür du rennst.
Wofür?
Aha.
Also. Chicken Strippers.
Worauf wollte ich eigentlich gerade hinaus?
Was für ein Typ ich bin. Warum ich mich nicht melde.
Ach so, ja, ich habe mich schon öfters gefragt bei dir. Ich habe manchmal das Gefühl, du bist so latent genervt von etwas, aber du sprichst es nicht an. Und gerade auch so, wenn es um diese Treffsachen ging, war ich immer so, Bro, ich weiß, dass es dich gerade nervt, aber ich erwarte von dir, dass du es ansprichst. Und
ja, habe ich auch schon gemerkt.
Ich glaube, das ist aber manchmal gut so. Jetzt nicht, dass man das provoziert, sondern dass in dem Fall du auch damit lernst, umzugehen, okay, ich würde es hier gern anders machen. Lass uns ansprechen, weil ich tendiere ja sehr stark dazu, immer zu sagen, was meine Meinung ist, wie ich es gut fände und so. Und ich will aber nicht, dass du da halt untergehst. Und ich weiß nicht, wie du sonst damit umgehst, aber ich will halt, dass du weißt, dass unsere Freundschaft ein Ort ist, wo du halt nicht die Sachen mit dir rumschleppen musst, sondern wenn halt was nicht passt, dann sagst du es einfach.
Das weiß ich auf jeden Fall und das weiß ich auch zu schätzen, das finde ich auch gut. Und deswegen mache ich mir auch so quasi wenig Gedanken im Sinne von, es könnte blöd rüberkommen, ich weiß genau, dass du das nicht so auffassen würdest, wenn ich irgendwie was sagen würde, was quasi Interpretationsspielraum bieten könnte. Aber für mich ist dann schon, wenn ich etwas, also diese latente Genervtheit, da hast du schon vielleicht einen Punkt, aber nicht im Sinne von, dass mich Sachen quasi abfacken, sondern halt, ja, wie sagt man, es gibt halt so einen Spruch, so wenn du es, also wenn du, wie sagt man, wenn man, wenn du willst, dass es gut wird, musst du es selber machen, nach dem Motto. Und das ist halt aber, könnte sein, dass es halt von der Arbeit zum Beispiel mitschwingt oder von meiner perfektionistischen Art.
Ja, würde ich gerade sagen.
Weil das ist halt so, yo, also, ja, ich könnte es dir überlassen und es dauert vielleicht auch länger oder du machst es auch vielleicht auch gut, aber mich nervt anhand, also allein schon der Prozess, wenn ich sehe, wie jemand irgendwas macht, wo ich denke so, das ist erstens umständlich, zeitaufwendiger und ich weiß im Prinzip im Kopf besser, wie es
gemacht werden sollte,
könnte oder schneller und effizienter, was aber natürlich oft so eine gewisse, ja, so eine Sicht von oben implizieren könnte,
ja, voll.
Was aber nicht so der Fall ist, weil ich will ja eigentlich nur jemandem zeigen, jo, hier, so geht's schneller, also. Und das kommt oft falsch rüber tatsächlich. Habe ich schon ein paar Mal gehört von Leuten aus meinem Umfeld, die sagen so, yo, du bist so von oben herab und so elitär und so. Wo ich denke so, ja, aber ich, also das ist gar nicht meine Absicht, sondern ich will euch ja was beibringen im Sinne von, beziehungsweise nicht beibringen, sondern eher so, ja, ich möchte nur zeigen, dass es irgendwie einen besseren Weg gibt, einen schnelleren Weg, einen einfacheren Weg. Und das kommt halt auf den Ton dann an und den treffe ich meistens wahrscheinlich nicht.
Ich glaube,
daran versuche ich gerade so ein bisschen zu arbeiten.
Ich verstehe das erstmal voll. Ich glaube, es kommt immer so ein bisschen drauf an, wie du das auch kommunikativ einbettest und wie viel du da also davon loslassen kannst bei Situationen, die keine hohe Relevanz haben. Weil Perfektionismus ist ja oft auch in einem Selbstwertding verankert, aber da rein will ich jetzt gar nicht so krass, sondern das, was mir bis jetzt immer nur aufgefallen ist, du bist schon ein sehr krasser Perfektionist.
Ja.
Und bei vielen Dingen nervt es mich auch. Da denke ich mir so, wie viel Benefit haben jetzt gerade die letzten 3% noch gebracht? Ja. Aber ich lerne es halt zu respektieren, genauso wie du bei mir halt auch Dinge respektieren oder annehmen musst.
Ja.
Ich glaube, für viele Menschen kann das erstmal herausfordernd sein, die halt sehr pragmatisch veranlagt sind.
Mhm.
Und
voll.
Ich glaube, das, was für dich halt eine interessante Challenge sein könnte, ist, dich davor zu fragen, wie viel Relevanz hat die Sache? Weil ich merke das so zum Beispiel, wenn wir hier aufbauen.
Ja.
Und ich drehe dieses Seil für die Decke so ein bisschen andersrum. Ich merke direkt so unter deinen Fingernägel so. Und voll oft bin ich so, mach's noch ein bisschen extra, so ein bisschen Garbage, einfach nur, um dich ein bisschen zu stretchen, so, weil am Ende des Tages, solange die Decke hängt,
ja,
hängt die halt.
Ja, natürlich.
Und ich glaube, in so Kleinigkeiten hast du voll die gute Möglichkeit, dich so zu üben, damit umzugehen, wenn es halt nicht so passiert, wie du es selbst gemacht hättest. Plus, ich finde auch super spannend, Stephen Covey, den habe ich, glaube ich, hier schon öfters erwähnt, der hat ja auch das 7 Habits of Highly Effective People geschrieben. Und darin gibt es einen Punkt, da geht es um die Synergien zwischen Menschen, wenn die zusammenarbeiten, und einen anderen Punkt, oder ich meine sogar, es ist vielleicht derselbe Punkt, aber anders aufgefasst, die Andersartigkeit von anderen Menschen zu schätzen zu lernen.
Mhm.
Und das hört sich im ersten Schritt erstmal so nach einer trivialen Sache an, aber ganz oft ist das ist ein bisschen wie, du hast eine Wiese, 10 Hektar Wiese, und jeder soll von der einen Seite zur anderen laufen. Mhm. So, wenn jetzt jeder seinen eigenen Weg sucht, dann ist jeder diesen Weg einmal gegangen und da ist eine kleine Delle im Gras.
Mhm.
So, wenn jetzt die eine Person aber 35.000 Mal hin und her gegangen ist, dann ist da nicht mehr eine kleine Delle im Gras, sondern ist da ein Weg. Da ist dann nicht nur ein Trampelpfad, sondern das ist ein Weg.
Ja.
So, jetzt könntest du auf die Idee kommen, dadurch, dass dieser Weg, du bist den schon so oft gegangen und du weißt, wie der sich anfühlt, du weißt, dass du zum Ziel gelangst, könnte es sein, dass wenn jemand jetzt anfängt und vollkommen willkürlich ins hohe Gras reinläuft, dass du sagst, Alter, hier ist ein Weg, so, der ist fertig, der bringt dich ans Ziel, geh den halt. Und ich glaube, oft ist Perfektionismus genau, birgt diese Falle, dass du Menschen die Möglichkeit nimmst, selbst kreativ zu sein und Lösungsansätze zu finden, die vielleicht außerhalb der Norm liegen, die aber nicht zwangsläufig schlechter sind.
Ja.
Und es ist halt immer die Frage, wie viel Raum ist gerade für Experimente da, wenn du jetzt, keine Ahnung, Samstagmorgen, das Café ist komplett neu, du sollst einen Barista anlernen und der will jetzt irgendwie auf einmal neue Sachen ausprobieren. Das ist vielleicht der falsche Zeitpunkt. Aber anders vielleicht, Montagvormittag, das ganze Café ist leer und der sagt, hey, kann man es auch so und so machen? Da brauchst du vielleicht nicht direkt das Korrektiv zu bilden, diese Idee im Keim zu ersticken.
Ja,
ich glaube, es kommt auch so ein bisschen auf den Kontext an.
Das stimmt und das ist auch ein perfektes Beispiel eigentlich, also, beziehungsweise ein sehr guter Punkt auch, weil tatsächlich heute war genau das, was du ansprichst, der Punkt, den du gesagt hast, mit meiner perfektionistischen Art oder grundsätzlich Perfektionismus anderen Menschen im Weg steht, kreativ zu werden oder Lösungsansätze zu finden für Sachen. Das ist mir auch aufgefallen und ich versuche das daran aktiv gerade zu arbeiten tatsächlich. Zum Beispiel heute auf Baustelle habe ich im Bad 2 Waschbecken. Das erste habe ich quasi selbst abgemacht, quasi Handgriffe, nicht mal gezeigt und gesagt, so hier, das mache ich so und so, bla bla bla, sondern gemacht. Und dann habe ich war kurz davor so einzugreifen und dann habe ich gesagt, nee, im Kopf, lass sie selbst machen, also meine Freundin, lass sie selbst machen. Und dann hat dann, also warum auch nicht, sie ist ja fähig.
Ja.
Und dann habe ich sie das zweite Waschbecken halt abmontieren lassen, also ab, was auch immer. Und da war auch ein kurzer Moment tatsächlich, wo ich dachte so, oh, aber dann dachte ich mir so, nee, warum?
Ich glaube,
das ist ja ein Lernprozess für sie dann. Wenn ich jetzt eingreife, dann, wie du sagst, dann hindere ich ja grundsätzlich Menschen während des Lernprozesses. Also man lernt ja aus Fehlern.
Ja, voll.
Und wenn ich dann einschreite und den Fehler quasi verhindere, dann ist kein Lerneffekt, sondern eher so ein bis nächste Mal, oh, da weiß ich jetzt nicht. Eher so eine Barriere, wo dann so ein Ding entstehen könnte von wegen, oh, weiß ich jetzt nicht, traue ich mich nicht, da frage ich erstmal jemanden und dann stagniert's.
Plus, also das hat ja super viele Ebenen. Erstens ist auch nochmal dieses ganze Thema von Selbstvertrauen und gelernter Hilflosigkeit. Wenn du immer in jeder Situation geholfen bekommst, dann kommst du irgendwann an den Punkt, oder es ist sehr wahrscheinlich, dass du an den Punkt kommst, wo du, wenn du auf dich alleine gestellt bist, nicht damit zurechtkommst oder nicht gut damit zurechtkommst.
Ja.
Und der andere Punkt, der da für mich immer sehr stark mit reinspielt, das ist auch The Ruthless Elimination of Hurry, heißt das Buch von John McComber. Das fand ich sehr nice. ist so ein Buch im religiösen Kontext, aber abstrahiert geht es da sehr stark darum, das Leben zu entschleunigen.
Mhm.
Und ganz oft bei diesen perfektionistischen Ansätzen hinterfrage ich, okay, wieso muss das gerade so passieren?
Mhm.
Okay, dann dauert es vielleicht 20 Minuten länger, dieses Waschbecken abzubauen,
mhm.
aber sind mir diese 20 Minuten nicht wert, dass vielleicht eine andere Person ein Erfolgserlebnis hat?
Mhm.
Also was dieser Drang dahinter ist,
ja,
das jetzt alles berichtigen zu müssen oder korrigieren zu müssen.
Ja.
Und das finde ich auch einen sehr spannenden Punkt, den man da noch mit reinbringen kann, um halt dieses Perfektionismus ist für mich schon etwas, was an einer bestimmten Ebene ansetzt, wo man aber gerne mal 3-4 Ebenen davor denken kann, erstmal, ja, wieso überhaupt?
Ja, ja, klar.
Und da finde ich den Zeitfaktor auch spannend. So, genauso wenn du vielleicht, um eben beim Beispiel vom Kaffee zu bleiben, wenn der Kaffee schnell sein muss und gut sein muss, okay. Aber wenn du die Zeit hast, dann
ja, klar.
Do whatever you like.
Ja. Ja, ja, das stimmt schon. Und das ist auch etwas, wie gesagt, da versuche ich immer mehr so ein bisschen aus dieser meiner perfektionistischen Art quasi wegzukommen.
Mhm.
Und es ist auch jetzt auf Metaebene, wenn ich jetzt nochmal bei Beispiel mit dem Waschbecken zu bleiben, ist ja auch für meine Freundin schön, dann quasi zu wissen, ich traue ihr das zu und es stärkt so quasi das Vertrauen und sie weiß.
Und auch die Bindung.
Also genau, Bindung einmal und für sie jetzt, kann sie sich erstens selber mehr zutrauen oder sie weiß, oh, sie kann das.
Ja.
Und sie merkt dann auch oder weiß, ich gucke da jetzt vielleicht dazu, aber ich greife nicht ein und gebe ihr so ein Gefühl von wegen, sie kann es nicht.
Ja,
sondern voll. Ich vertraue ihr, dass sie das schafft.
Aber voll nice.
Das ist dann wieder Metaebene. Aber.
Also erstmal, ich feiere das voll, dass du so die Kognition darüber entwickelt hast, das so anzugehen.
Mhm.
Weil ich glaube, das ist nicht selbstverständlich.
Wahrscheinlich hat es dazu geführt, weil ein paar Leute gesagt haben, ja, du hast so schon ab und zu mal so einen elitären Ton oder von oben herab.
Ja gut, aber du hättest ja auch einfach sagen können, es juckt mich nicht, was du denkst.
Ja, das stimmt. Aber ich bin ja selbstreflektierend.
Ja.
Aber ja.
Und die andere Frage, was mich persönlich interessieren würde, konntest du für dich so ein bisschen identifizieren, woher der Perfektionismus stammt? Kurzer Zwischenschub noch.
Mhm.
Ich habe oder bin gerade dabei, das Buch Dare Greatly von Brené Brown zu lesen. Das hat mir eine werte Freundin empfohlen, hier an dieser Stelle Grüße.
Mhm.
Und da geht es viel um Verletzlichkeit, auch im Kontext von Perfektionismus. Und also, falls du es noch nicht gelesen hast, schreib es auf jeden Fall auf die Liste, es ist ein überragendes Buch.
Mhm.
Und auch das Konzept von Verletzlichkeit in Beziehungen und auch Verletzlichkeit gegenüber sich selbst zu leben, ist, glaube ich, für so die ein oder andere Person ein Meilenstein in der Wahrnehmung des Lebens. auch für mich. Mhm.
Das hast du erst kürzlich gelesen, ne?
Jetzt, also, ich lese gerade wieder ziemlich quer durch, aber ja, ist noch nicht so lange her. Und sie beschreibt da drin verschiedene Bewältigungsmechanismen, um vor Verletzlichkeit zu fliehen halt.
Mhm.
Und Perfektionismus ist tatsächlich einer davon.
Okay.
Und da wollte ich einfach mal fragen, ob du für dich so ein bisschen gucken konntest, okay, wieso ist mir das eigentlich so wichtig?
Mhm.
Wieso fällt es mir so schwer, Dinge einfach so stehen zu lassen, wenn sie bei 85% sind?
Ja, tatsächlich auch spannende Frage, weil genau diese Frage habe ich mir auch schon öfter selbst gestellt und ich habe bisher, glaube ich, keine Antwort, nur so Ansätze.
Mhm.
Und einer der neuesten Ansätze könnte sein, also zum einen könnte ich sagen, es ist ein Teil meines Wesenszugs,
mhm.
weil ich schon seit jeher quasi immer alles sehr ordentlich und penibel war. So.
Mhm.
Ich habe keine Ahnung. Also um das einmal runterzubrechen, ich habe zum Beispiel früher sehr ordentlich geschrieben in der Schule, ich schreibe jetzt immer noch sehr ordentlich, ich habe immer alles ordentlich abgeheftet, ich hatte immer irgendwo richtige Ordnung, alles hatte seinen Platz,
mhm.
also schon leicht autistische Züge, sage ich mal.
Ja.
Was nicht heißen soll, dass ich denke, dass ich Autismus habe, aber halt jeder Mensch hat leicht autistische Züge
in gewisser Form. Dass du auf dem Spektrum bist, ja.
Genau. Und für mich, das ist halt so eine Form, sage ich mal, wo es das bei mir bemerkbar macht,
mhm.
weil ich so eine gewisse, selbst im Chaos ist für mich noch Ordnung, solange das Chaos halt in meinem, also in meinem Verständnis meine Ordnung hat. Also mhm. weißt du, was ich meine? Es könnte chaotisch aussehen, aber ich weiß ganz genau, wo was ist.
Ja.
Das eine und das andere, zum Beispiel auch, ich habe früher als Kind eine Gabel oder halt Besteck oder ein Glas, was ich benutzt habe, aus dem ich getrunken habe oder von dem ich gegessen habe, nicht ein zweites Mal benutzt. Weiß ich nicht warum. Ich weiß nicht, ob das damit zusammenhängt oder was anderes war, aber das ist mittlerweile weg und ist mittlerweile auch schon sehr. Und warum? Ich weiß nicht genau. Also, das ist wie gesagt eine gute Frage, weil ich mich das auch schon öfter gefragt habe, woher das kommt. Vielleicht, ja, weil es mir oft missfällt oder oft missfallen hat, dass es andere Menschen gibt, die so halbherzig und eher, ja, so, ich sag mal, grob und ohne Liebe fürs Detail Sachen machen. Weil ich bin schon ein Fan von Ästhetik, also ich mag Ästhetik und deswegen, für mich machen Kleinigkeiten das ganze Bild erst aus. Weißt du?
Ja.
Also du kannst so einen schönen Schrank haben oder eine schöne Tür oder sonst was, aber für mich machen so filigrane Kleinigkeiten dann erst perfekt sozusagen. Und wenn das fehlt, dann denke ich so, ja, okay, ist eine Tür, hat nichts Besonderes oder so.
Ja.
Oder ein Sofa oder was auch immer. Erst wenn so, wie gesagt, kleine Details, die das, wo man erst beim zweiten oder dritten hinschauen bemerkt, also, oh, nice, dann finde ich, also dann merkt man, dass jemand Gedanken gemacht hat.
Okay.
Vorher ist eher so, okay, es ist, du willst sitzen, also baue ich dir eine Couch, die ist halt jetzt fertig.
Funktional.
Kannst du,
halt.
Genau. Und für mich ist dann so, ja, auf jeden Fall, es erfüllt den Zweck, aber ich brauche so ein bisschen Ästhetik oder irgendwas Besonderes.
Und jetzt vielleicht nochmal so ein bisschen zur Frage zurück. Das heißt, du gehst jetzt eigentlich davon aus, dass es einfach ein Wesenszug ist?
Ich könnte, ja, ich vermute es, weil es einfach in allem so ist, weil ich mir denke so, ja, ist nice, aber fehlt was zum Beispiel? Oder wenn ich, ja, wenn ich es abgebe, wenn ich Sachen beobachte, die ich selber machen könnte, denke ich mir, ja, ist auf jeden Fall gut. Vielleicht ist es auch nur ein Gefühl, ich weiß es nicht. Und ich kann dir leider gerade nicht sagen, woran es hängt oder woran es, also womit es noch zu tun haben könnte, wenn es nicht der Wesenszug ist. Weil ich würde jetzt nicht sagen, dass ich irgendein Traumata habe oder so, dass jemand gesagt hat, so, das ist nicht gut genug. So, weißt du. Höchstens in der Schule von Noten früher, aber dann war mir eigentlich auch egal, weil ich denke mir so, yo, wobei vielleicht könnte das mitgespielt haben.
Ja, ich glaube, es kommt immer drauf an, oft in der Konzeption von Traumata fällt Leuten schwer zu begreifen, dass nicht die Schwere der auftretenden Situation verantwortlich ist, sondern was das in der Person ausgelöst hat.
Voll, ja.
Das heißt, du kannst selbst traumatisiert davon sein, dass in irgendeinem Moment jemand dich mit, keine Ahnung, einer Kuh verglichen hat. Und das war super traumatisch für dich.
Ja.
Natürlich korreliert die Schwere der Situation mit der Schwere des hervorgehenden Traumatas, aber das ist nicht closely related, also
ja, ja, voll.
Das nur zu dem einen. Zum anderen, ich glaube, ich gebe dir recht und kann das gut nachvollziehen. Ich finde es halt immer super spannend, auch wenn es nur ein Wesenszug ist. Meine Frage, die sich über so die letzten Jahre bei vielen charakterlichen Eigenschaften entwickelt hat, ist immer, inwiefern dient das mir oder anderen? Und bei so Dingen, wo ich gemerkt habe, das dient mir nicht und das dient auch anderen nicht, war mir relativ egal, was der Ursprung davon war. Da war ich so, okay, wie kann ich darin nicht krampfhaft besser werden, sondern wie kann ich einen geeigneteren Weg finden, mit mir selbst umzugehen und demnach dann auch mit anderen Menschen umzugehen. Das fand ich immer den interessanteren Punkt. Weil ich habe auch so manche Themen, wo ich echt gemerkt habe, ja, ich weiß jetzt nicht genau, woher das kommt, aber das finde ich nicht so gut an mir.
Ja.
So, ich habe zum Beispiel, ich war früher notorischer Klassenclown. Auch mit einer Gabe und Leidenschaft dafür, die Menschen zum Lachen zu bringen.
Goofy.
Aber komplett. Und das war grundsätzlich schon eine Sache, die ich an mir gemocht habe. Aber bei mir ist das sehr oft abgedriftet in eine Form von, ich suche mir eine Person aus der Gruppe raus, um die anderen in Art und Weise zum Lachen zu bringen, die auf die Kosten dieser einen Person halt, wo das geschieht. Und da habe ich irgendwann gemerkt, also das waren Teenager-Jahren, da war ich, keine Ahnung, 16 vielleicht.
Ja.
Da war ich irgendwann so, eigentlich ist das gar nicht so cool.
Ja.
Und ich weiß nicht, warum ich dieses Bedürfnis habe, aber eigentlich ist es nicht so nice.
Ja, also verstehe ich voll und ganz kurzer Einschub, dieses Teenie-Alter ist für mich immer vergleichbar mit dem im großen Bild wie das Mittelalter für in der Geschichte. Also im Prinzip passieren da Sachen, wo du halt später denkst, so, yo, what the fuck, was habe ich da gemacht?
Ja.
Aber ja, und ich tatsächlich, Das ist ein spannendes Thema, weil ich habe schon auch schon ein paar Sachen, also auch das, was du gerade erzählt hast, mit dem Klassenclown ist ja auch quasi so ein Mechanismus gewesen für dich, irgendwie
Auch
entweder
Sicherheit zu kriegen.
genau,
Ja,
Sicherheit
voll.
oder ja, halt quasi aus Angst vielleicht, dass du nicht vielleicht zur Witzfigur gemacht hast,
Genau.
auf den die Witze auf deine Kosten gemacht werden,
Ja,
so.
absolut.
Deswegen hast du dann eher quasi gemacht, so, okay, dann mache ich Witze, damit es nicht auf mich zurückkommt.
Ja, das ist so diese
Schutz.
Taktik, Angriff ist die beste Verteidigung.
Genau,
Und also so in der Adoleszenz funktioniert es einwandfrei.
ja.
Wenn du einfach gefährlich genug bist, und jedem einen auf den Deckel gibst, hat keiner irgendwann Bock,
Ja.
sich mit dir anzulegen.
Ja.
Aber du verpasst halt die Möglichkeit für Bindung.
Das stimmt, ja.
Und das
Und
am
das
Ende
ist
nicht
dann,
so eine gute
genau.
Rechnung.
Ja. Genau, und irgendwo, genau, ja. Also irgendwas ist immer quasi im Defizit. Man ist eigentlich dann immer.
Bisschen aus der Balance.
Ja. Aber spannend, weil auch diesbezüglich, auch mit dem Perfektionismus und noch ein paar anderen Themen, ich habe mich ja vor 2 Jahren ungefähr, ja, so eineinhalb, habe ich mich ja mit dem Thema Therapie beschäftigt. Und ich hatte auch eigentlich vor, eine zu machen. Auch einfach als für mich zu wissen, so, also, wieso bin ich so, wie ich bin? Im Sinne von, was könnte Sachen in der Vergangenheit, was könnten Sachen in der Vergangenheit gewesen sein, die dazu geführt haben, dass ich mich in Situationen so verhalte, wie ich mich verhalte.
Ja.
Zum Beispiel, nur ein kleines Beispiel, warum ich jetzt zum Beispiel aktuell sehr nice finde, oder pass auf, anders angefangen. Mein Papa hat zum Beispiel früher immer Sachen im Haus selbst gemacht und so. Und er hat auch wahrscheinlich aus Joke gemacht, kein Vorwurf, so von wegen, ja, also er hat zu mir dann, wenn ich irgendwie helfen konnte, so, irgendwas nicht hinbekommen habe, keine Ahnung, gesagt so, yo, du schaffst ja nicht mal einen Nagel in die Wand zu hauen, so nach dem Motto, wenn ich irgendwie gesagt habe, yo, ich will irgendwas bauen oder so. Und in dem Sinne jetzt kein Front oder halt kein Vorwurf an meinen Papa. Ich habe es damals auch nicht wahrgenommen, so, dass es irgendwie der mich nicht zutraut. Natürlich war ich so ein bisschen, ja, okay, blöd. Aber ich habe mich halt mit Lego oder so, wusste ich ja, durch Lego, durch andere Sachen, wusste ich, ich kann bauen oder sowas. Jetzt so mit Hammer, irgendwas anderes Großes, natürlich ein ganz anderes Thema.
Ja.
Worauf ich hinaus will, zum Beispiel jetzt bin ich ja aktuell im Hausbau, beziehungsweise halt Renovierungs. Sachen am Machen und grundsätzlich finde ich Sachen, die handwerklich geschehen, sehr geil. Und da ist mir das zum Beispiel gibt mir jetzt ein sehr gutes Gefühl, wenn ich merke, ja, ich kann auf jeden Fall Sachen machen und selbst wenn ich nicht kann, ist ein Lernprozess und ich kriege sie irgendwie hin.
Ja, das ist halt, glaube ich, auch das Thema
Kreative Lösung.
Selbstvertrauen und Selbstwirksamkeit.
Ja.
Also selbst wenn du merkst, ich kann das hier noch nicht, ich kann
Ja.
das aber lernen.
Ja.
Also dich selbst als so wirksam wahrzunehmen, dass du dich dieser Situation gewachsen fühlst, selbst wenn du noch nicht alle Ressourcen dafür hast, das jetzt gerade zu bestreiten. Und ich
Ja.
finde, das ist einer der. Das tut mir mal furchtbar leid, wenn ich Menschen so begegne, die in gewisser Weise das Vertrauen in sich selbst verloren haben. Ich glaube, unsere Gesellschaft ist sehr potent geworden, solche Menschen zu produzieren. Und auch in Strukturen von, solange ich Dinge bei mir anhäufe, fühle ich mich gut und solange ich Dinge bei mir verliere, fühle ich mich schlecht,
Ja.
ist es natürlich immer so, der einfachste Weg, dich gut zu fühlen, ist halt anderen was wegzunehmen.
Ja.
Und da würde ich mir echt so für die breite Masse wünschen, dass dieses Mindset reinkommt von, dass mein Kuchen größer wird, bedeutet nicht, dass deiner kleiner wird.
Ja.
So, gemeinsames Wachstum ist absolut eine Option und eine, nach der wir auch streben sollten.
Ja.
Und gerade im Kontext von Selbstvertrauen, ich glaube, die Zweifel an sich selbst, das ist wie eine Krankheit. Und je mehr du dich da drin suhlst und je mehr du in Selbstmitleid versinkst und desto mehr wird es auch deine Wahrheit. Also diese selbsterfüllende Prophezeiung, die du damit schreibst,
Ja.
ist unfassbar wirksam.
Ja.
Und Jim Quick heißt er, der ist Gehirnforscher, da habe ich einen Podcast letztens zu gehört. Der hat das Gehirn verglichen mit einem Supercomputer und man darf das als solches begreifen, egal welche Anfrage du dem Gehirn schickst, das wird sein Bestes tun, dass zu erfüllen oder das als richtig zu beantworten. Ja. Das heißt, wenn du dir jeden Tag einredest.
Wie die beste KI quasi.
Ja, wenn du dir jeden Tag einredest, ich kann das nicht, und das merkt man ja auch schon in Sprach- und Denkmustern. Mhm. So, ich kann das nicht, ich bin ihm nicht gewachsen. Oder wenn dein erster Impuls auf so vielerlei Herausforderungen immer Überforderung ist oder so eine gelernte Hilflosigkeit, dann wird dein Gehirn das Beste tun, um das halt in Erfüllung zu bringen. Mhm. Und das kann halt auch bedeuten, absolute Konzentrationsschwierigkeiten, Mangel an Motivation und so. Mhm. Und natürlich will diese Dinge nicht versimplifizieren und das ins Lächerliche schieben, sondern das ist durchaus ein ernstzunehmender Fakt so, dass die Art und Weise, die konzeptionelle Vorstellung, die wir von uns selbst haben, wie wir die Welt bestreiten können und inwiefern die Welt ein Ort ist, wo wir einen Eindruck oder eine Veränderung hinterlassen können mit der Art und Weise, wie wir selbst mit uns umgehen und mit den Dingen um uns herum, das ist so ein wichtig, also das ist ja, so voll. Wichtig. Ich könnte, glaube ich, diese Bedeutsamkeit davon wenig übertreiben. Und ich frage mich oft, woher das kommt.
Keine Ahnung.
Ich glaube, das ist auch viel die so Schule wird als solches ja immer sehr, sehr krass kritisiert, auch gerade das Bildungssystem, da haben wir auch gesagt, können wir irgendwann mal drüber sprechen.
Ja.
Ich finde, vielerlei der Kritik ist absolut gerechtfertigt. Trotzdem würde ich immer dazu ermutigen, auch zu sehen, was es hervorbringt, was Gutes. Und ich glaube aber, dass abseits von Schule vielen Heranwachsenden so der kontextuelle Bezug zu etwas fehlt, wo sie Erfolgserlebnisse sammeln können. So im Internet findest du das sicherlich nicht.
Ja.
So so dieses mal rausgehen, was mal machen und auch in gewisser Art und Weise sich etwas trauen, in Gruppen unterwegs zu sein, eine Art von auch sozialem Gefüge wahrzunehmen, wo du eine Rolle erfüllen kannst, das ist alles so. Das kann Sinn und vor allen Dingen auch eine Art von Selbstwirksamkeit kultivieren, die, glaube ich, echt viel verloren geht heutzutage.
Ja, wobei ich sagen würde, dass es ja schon je nach Lebensabschnitt schon immer verschiedene Instanzen sind, die das machen. Also die
100%.
Die dich sozialisieren. Das heißt, also zum einen natürlich das Elternhaus, Familienhaus, also da, wo du wohnst. Dann natürlich Kindergarten oder Kita, was auch immer. Deine Freundeskreise, die dich super krass sozial prägen und auch irgendwie ja schon so, ich sag mal, wo du Sachen lernst oder mitnimmst und die dich für später auch weiterhin prägen.
Ja, absolut.
Beziehungsweise in eine Richtung lenken. Und dann ist es so quasi so ein, ja, das ist so ein Gemisch, sag ich mal. Also ein Konglomerat, wie du immer gerne sagst.
So.
von Faktoren. Das ist natürlich die eigene Wahrnehmung, die eigene Gedankenwelt. Dann und die Umwelteinflüsse, seien es von Eltern, Schule, anderen Personen, die du irgendwie im Umfeld hast und auf deren Meinung du Wert legst.
Ja.
Und das alles ergibt dann, den Weg im Prinzip, wo du hingehst.
Ich glaube, ich würde mir halt manchmal wünschen, dass vor allen Dingen junge Menschen die Möglichkeit haben, sich in einem sicheren und fördernden Raum auszuprobieren. Also so Sport ist das ja damals ganz viel gewesen oder
immer noch, also
ja schon, wobei ich das Gefühl habe, dass das schon auch auf dem absteigenden Ast ist.
Ja, aber da würde ich sagen, das ist ja auch dann wieder so eine Aufgabe im Prinzip der Eltern.
100%.
Weil die können ja sagen, also dadurch, dass sie ja, das hatten wir auch irgendwann mal ganz vor Anfang des Jahres hatten wir gesprochen, wie das mit dem Beispiel mit den Eltern, die dann TikTok beim Kinderwagen in die Hand geben, wo du weißt es ja besser, also bist du in der Verantwortung, für das Kind auch zu sorgen und zu entscheiden, was ist gerade gut und was ist schlecht.
Ja.
Beziehungsweise, was heißt gut und schlecht, aber halt, was gerade fördernd und was nicht fördernd ist. Mhm. Und in dem Sinne würde ich sagen, dass Eltern auf jeden Fall einen großen Einfluss haben.
Ja.
Zum Beispiel damals, kann ich immer nur Beispiele an mir machen, wenn ich gesagt habe, okay, ich habe Bock auf Fußball spielen, ich will im Verein spielen, meint dann so, ja, okay, was brauchst du? Fußballschuhe, Stollenschuhe, keine Ahnung, Schützer.
Ab geht's.
Okay, machen wir und jetzt gehst du Fußball spielen. Mhm. Hat mich dazu bewegt, Fußball zu spielen ein paar Jahre lang. Habe ich gesagt, okay, ich will Basketball spielen, okay, wir kaufen dir Basketballschuhe.
Weißt du, was ich in dem Konzept halt spannend finde?
So, Sachen.
Ich gebe dir absolut recht.
Hätte ich gesagt, ich will Klavier lernen, hätte ich gesagt, okay, wir machen die Klavierstunden.
Ja.
Das
ich gebe dir absolut recht. Ich glaube, das Herausfordernde ist nur, ich vernehme bei mir selbst und auch bei vielen anderen Menschen, ich würde jetzt mal zu einer allgemeineren Aussage tendieren und sagen, ich vernehme allgemein, dass wir dazu tendieren, die Verantwortlichkeiten schnell zu finden und festzulegen, aber dann daran scheitern, zu verstehen, dass die Verantwortlichkeit noch lange nicht die, die Fähigkeit mitbringt. Also wenn es zum Beispiel jetzt um Eltern geht, ja, absolut, Eltern tragen die Verantwortung, aber in, ich weiß gar nicht von wem, das ist auch, glaube ich, von Jim Quick, Common Sense is not common practice.
Ja.
Und das finde ich ist so, der Satz ist so simpel, aber der ist so tief, weil an ganz vielen Stellen lieben wir das, glaube ich, Menschen, auch gerade jetzt aufgrund ihres Alters, zu sagen, okay, ab jetzt bist du in der Lage, Verantwortung zu übernehmen. Aber ich glaube, es wäre viel sinnvoller zu betrachten, an was für einem Stand von Fähigkeiten oder Fertigkeiten sich ein Mensch befindet und wie man ab dem Punkt dazu verhelfen kann, dass die Fähigkeiten und Fertigkeiten wachsen. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ja, keine Ahnung, Roman, du bist halt jetzt 30 Jahre alt, du kannst das schon und du hast das aber vielleicht nie gemacht, ja, dann ist es zwar super, dass ich dir das zuspreche, aber das bedeutet halt noch lange nicht, dass du es umsetzen kannst. Und in dem Fall wäre es ja viel sinnvoller zu fragen, Roman, kannst du das oder hast du die Fertigkeiten dazu?
Traust du dir das zu?
Ja. Oder traust du es dir zu? Auch eine gute Frage, um dann halt darüber zu entscheiden, okay, was ist denn das Konzept, was dich wirklich von A nach B bringen könnte? Und das ist auch, also ob das Arbeitskontext ist, da merke ich das immer super heftig.
Ja.
Also wie oft ich mir einfach denke, ja, du hast jetzt super schön dein Ego gestreichelt, Chef, Führungskraft, Leitung, whatever, auch egal durch welche Ebene, aber es hat gerade keinem geholfen.
Ja.
Also Verantwortung irgendwo hinschieben ist viel leichter, als sich wirklich auch darum zu kümmern oder zu bewerten und einen Weg aufzuzeigen, wie man den Weg gehen kann.
Ich bleibe nochmal ganz kurz beim Beispiel mit den Eltern, weil ich finde das irgendwie am greifbarsten, weil zum Beispiel, und das bedarf dann zum Beispiel, also wenn ich jetzt sage, die Fertigkeiten, Fähigkeiten, jemanden quasi zuzusprechen, bedarf es eines gewissen Verständnisses oder auch einer Aufmerksamkeit von außen, also vom Elternteil, wahrzunehmen und einschätzen zu können, was das Kind gut kann und was nicht. Und dann auch daraus die Schlüsse ziehen zu können und sagen können, okay, das Kind oder mein Kind ist gerade irgendwie begabt mit, oder keine Ahnung, interessiert sich gerade für Farben und keine Ahnung, irgendwie Formen, irgendwie daraus sich zu überlegen, okay, was könnte ich dann jetzt machen? Und zwar nicht aktiv, sondern passiv. Sagen Sie, ich kaufe jetzt Spielzeug, was irgendwie mit Farben und Formen zu tun hat oder irgendwie was in die Richtung. Und dann halt auch zu testen, okay, ich mache was komplett anderes, was Technisches und als Spielzeug und guck, wie es damit interagiert. Und dann rauszufinden, okay, interessiert es das oder nicht? Und dann daraus irgendwie dann im Nachhinein so ein, ja, dem Kind halt dann das zu fördern, worauf für sich interessiert. Klar, es hat irgendwie natürlich verschiedene Phasen und so, aber ich würde sagen, es bedarf dann beim Elternteil auch eine gewisse, ja, Kognition, das einschätzen und wahrnehmen zu können, auch auf jeden Fall. Und daraus die Schlüsse eben ziehen zu können, was für das Kind am förderndsten ist, sozusagen.
Finde ich einen absolut guten Punkt. Ich glaube, ich würde es noch ein bisschen erweitern um zwei Punkte. Nämlich den einen, das, was mich auch wahnsinnig fasziniert, das ganze Thema emotionale Intelligenz.
Oh ja.
Und das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist, der Klügere gibt nach. Das würde ich aber danach noch mal ein bisschen erweitern. Dieses Thema emotionale Intelligenz. Ich glaube, es gab mal diesen eine, das Konzept davon, emotional intelligent zu sein, ist wie, wenn du ein Pendel bist und je emotional intelligenter du bist, desto schwerer ist der Gegenstand, der am Pendel hängt und desto schwieriger ist es für einen anderen Menschen, dein Pendel zum Schwingen zu kriegen. Und sobald du anfängst zu schwingen, wirst du halt, reagierst du unkontrolliert und bist halt aus dem Konzept raus. Und dieses emotional intelligent zu sein, bedeutet halt, dich gut wahrnehmen zu können, zu verstehen, was gerade in dir selbst passiert und aus einer Ruhe heraus deine Emotionen zu spüren, aber nicht aus getrieben, aus einem Affekt einfach zu handeln. Und ich glaube, wenn wir bei dem Elternbeispiel bleiben, wenige Menschen sind so herausgefordert emotional wie Eltern. Weil Kinder sind, das ist wie so ein Monkey-Test dafür, jeden deiner Knöpfe zu drücken.
Der ist ja auch einfach, das, die spiegeln alles.
Genau. Und der zweite Punkt, dieses der Klügere gibt nach. Ich finde, das ist ein Sprichwort, was gerade auch in letzter Zeit, so wo jeder auf Instagram halt Psychologe geworden ist, ja, zunehmend in Verruf geraten ist. So, der Klügere gibt nach, ja, dann gewinnen die Dummen. Aber für mich bedeutet das persönlich, wenn man gegenüberstellt, das Recht haben oder im Recht sein in einer Diskussion, in einer Auseinandersetzung, in einer Beziehung und den Weg zu finden, bedeutet für mich, der Klügere gibt nach, sich von dem Vorrecht, Recht zu haben, loszulösen und das Problem zu lösen. Das heißt zum Beispiel, wenn wir jetzt über irgendwas diskutieren und ich merke, ich bin zwar gerade im Recht, aber du bist absolut raus, du bist vollkommen frustriert, dann bedeutet für mich nicht, dir zu sagen, ja Roman, du hast Recht, sondern vielleicht zu sagen, hey du, ich sehe gerade, das ist für dich voll herausfordernd, lass uns da gerne mal drüber sprechen und dieses Vorrecht auf mich gut zu fühlen, weil ich mich dir erhaben fühle, weil ich jetzt Recht hatte, zur Seite zu legen und zu sagen, hey, ich bin gerade emotional klug genug, um zu sehen, dass was anderes wichtiger ist.
Ja.
Und ich glaube, das ist auch in Elternbeziehungen unfassbar wichtig.
Ja, und dann halt auch sowas, in dem Punkt dann sowas zu fragen, wie, aber so im Sinne von, aber verstehst du, warum das falsch ist, wie du das denkst, oder nicht richtig? Und kannst du es nachvollziehen? Wenn nicht, erkläre ich es dir gerne. Und nicht, weil ich es böse meine, sondern ich will ja, dass du es verstehst, im Sinne von, ich will gar nicht mich über dich stellen, sondern ich möchte ja, dass du es...
Das ist ein Skill.
Dass du, genau.
Also nicht ein Skill.
Ja.
Ich finde auch, was emotionale Intelligenz angeht, ich vergleiche da mal viele Leute, also emotionale Intelligenz ist ein Werkzeugkasten und viele Leute haben einfach nur einen Hammer. Und wenn du nur einen Hammer hast, sieht bald jede Situation aus wie ein Nagel. So, egal, ob du vielleicht einen Schraubenzieher gebraucht hättest, egal, ob du ein bisschen Klebeband gebraucht hättest, egal, ob du vielleicht mal ein Pflaster gebraucht hättest, für dich sieht es aus wie ein Nagel und du haust drauf. Und ich würde mir manchmal so wünschen, dass Menschen sich ein bisschen mehr Zeit nehmen, so ihre eigene Emotionalität zu erforschen, was bedeutet das überhaupt, warum bin ich die ganze Zeit so getriggert, warum bin ich immer wütend, warum raste ich direkt raus, wenn jemand diesen Knopf drückt, so. Und sich selbst zu erlauben, aus diesem emotionalen Gefängnis auszutreten, um die Fülle, die Leben in Ganzheitlichkeit zu bedeutet, neu zu erleben aus einer ruhigen Position.
Ja.
Ich glaube, das, ey, das bringt so viel Gelassenheit.
Ja, aber, der Weg dahin.
Der ist halt steinig.
Ja, ja. 100%. Und das ist ja auch, und das ist wahrscheinlich auch immer so die Problematik, dass man sich damit ja aktiv auseinandersetzen muss und sich immer wieder fragen muss, warum ist das so? Und das dann quasi aufarbeiten. Wenn man das nicht alleine macht oder sich durch Lesen oder sonst was oder durch Austausch irgendwie neue Erkenntnisse dazu holt, dann wird es nicht passieren, weil es entweder zu anstrengend ist oder man macht eben eine Therapie oder so. Oder eben, wie gesagt, man schaut sich Videos an von irgendwem.
Ich meine,
unterhält sich mit Leuten, die vielleicht irgendwie ähnliche Erfahrungen haben oder so. Aber wenn das ja nicht stattfindet, dann findet auch der Prozess von diesen, vom Reflektieren und Verbessern, also was heißt verbessern, aber von
Wachstum einfach.
Ja, der findet dann ja nicht statt. Und das ist dann der Punkt, weil viele sagen so, ja, nee, keine Ahnung, juckt mich nicht, dann bleibe ich, also ich bin halt so. Dann ist dann ist ja auch oft die Aussage, ja, ich bin halt so. Also, was willst du machen? It's my character, so von wegen so. Ja, du NPC, don't do that.
Ich finde, man muss zugeben an der Stelle, aus der Perspektive, aus der wir das gerade betrachten, ist natürlich unfassbar luxuriös.
Ja.
Finde ich aber trotzdem sinnvoll.
Ja.
Sinnvoll nicht im Sinne von, jeder sollte luxuriös handeln. Das bleibt jedem vorbehalten, wie er das machen möchte, er oder sie. Aber ich finde dieses Vier-Quadranten-Modell, wo es so aufgeteilt wird, alle Aufgaben und Tätigkeiten zwischen wichtig und dringend, wichtig, aber nicht dringend, dringend, aber nicht wichtig, nicht dringend. Und die meisten Menschen verbringen ihr ganzes Leben in Quadrant 1. Die warten die ganze Zeit darauf, was ist jetzt wichtig und was ist dringend. Die kommen niemals dazu, sich mit Sachen zu beschäftigen, die unfassbar wichtig wären, aber nicht heute fertig werden müssen. Ja. Und das Leben hat natürlich einen zynischen Humor, immer genau so Sachen zu liefern. Ich glaube, wie hieß denn nochmal das Gesetz, dass Arbeit immer genauso viel Zeit in Anspruch nimmt, wie verfügbar ist. Ich weiß gerade nicht, wie es heißt, aber dafür gibt es auch noch so ein Law.
Ich finde so Laws auch immer interessant.
Ja, die sind nice, gell. Aber das ist genau das.
Ja.
wenn du dir nicht selbst die Zeit schaffst, dann wird es nicht dazu kommen, dass du einfach irgendwann Samstagmorgens aufwachst und denkst, boah, jetzt die nächsten 4 Wochen kümmere ich mich einfach nur mal darum, um Self-Help-Bücher zu lesen und ein bisschen irgendwie einen Deep Dive in meine Psyche zu machen.
Ja.
It won't happen.
Ja.
Und das, was ich halt mir vor einigen Jahren so ein bisschen zur Mission für mein eigenes Leben zumindest gemacht habe, ist, diese Falle nie da reinzutreten.
Mhm.
Nie zu denken, ah ja, das kann ich auch morgen machen. Ich finde, eine der Sachen, die mich auch in den letzten Wochen stark begleitet hat, ist dieses Konzept von Jetzt-Mentalität.
Mhm.
So, dir fällt was auf, ich müsste eigentlich Wäsche waschen. Jetzt.
Mhm.
So, ich müsste eigentlich noch Rasen mähen. Jetzt. So, wenn du keinen guten Grund hast, es nicht jetzt zu tun, und ich merke schon, ey, das entschleunigt mich so krass. Ich dachte eigentlich eher, dass es mich beschleunigt, weil ich mehr tue, aber eigentlich tue ich einfach nur die Dinge, die ich sowieso hätte tun müssen, zu einem früheren Zeitpunkt. Und bin danach entspannter.
Okay, ja, aber wahrscheinlich wird sich diese Situation auch irgendwann ändern.
Inwiefern?
Naja, jetzt gerade hast du, sag mal, bist du auf dich gestellt.
Mhm.
Du hast jeden Freiraum quasi im Sinne von, du kannst deine Zeit so einteilen, wie du das möchtest.
Mhm.
Du hast quasi in dem Sinne keine Verpflichtung für andere, sondern nur für dich selbst im Prinzip, und du kannst über deine Zeit frei verfügen und wie gesagt, einteilen, wie du möchtest. Und dann auch diesen Luxus haben, diese Freiheit zu sagen, okay, ich kann es mir erlauben, oder zu sagen, ich handle meine Zeit jetzt so, dass ich das jetzt mache, weil jetzt nichts anderes wichtiger ist.
Ja.
Aber es gibt ja auch Sachen wie, keine Ahnung, ich habe ein Kind oder so, um jetzt mal bei dem Thema zu bleiben. Ich müsste Rasen mähen, aber ich kann es gerade nicht machen, weil das Kind schläft oder gerade behütet werden muss.
Okay, das fair, also, aber weißt du, also, ja, ich verstehe.
Oder andere Projekte oder sonst was, also ich meine, das ist...
Aber das ist nicht mein Punkt.
Okay.
Mein Punkt ist nur, wenn du gerade nichts zu tun hast und dir dann Gedanke kommt, dann machst du es quasi.
Ja, ja, gut.
Aber wenn du was hast, was dagegen spricht, zum Beispiel, dein Tagesziel ist 20 Seiten zu lesen, du sitzt jetzt auf dem Bett und liest gerade, dann fällt dir ein, ich muss Rasen mähen. Ja, nee, jetzt lese ich gerade.
Ja.
Aber wenn ich das nächste Mal daran denke und nichts zu tun habe, dann würde ich es halt tun.
Ja, okay.
Weil ansonsten ist es, ja, dann wäre es unmöglich. Okay. Aber ja, faire Kritik.
Ja, also es war keine Kritik, es war sogar so ein Gedanke. Ein anderer Punkt, der mir quasi, also ich habe noch zwei Sachen im Kopf, die eine ist eine Metapher und das andere ist jetzt, was ich jetzt sage, und zwar, dass mir, glaube ich, was ich gemerkt habe, dass mir Listen schreiben mit Dingen, die ich erledigen möchte und muss, mit so Prioritäten quasi, mit wichtig und eher unwichtig, beziehungsweise kann gemacht werden, muss aber nicht, und Sachen, die quasi wie nennt man das? Ja, optional.
Ja, nice to have.
Ja, genau, sowas. Die helfen dann schon tatsächlich, erstmal einen Überblick zu verschaffen und dann, das ist der erste Step, und dann zu entscheiden, okay, wenn ich aus der Prio 1 ein oder zwei Sachen machen will, wie kann ich in der nächsten verfügbaren Zeit, sei es Tagen oder Wochen, wie kann ich das angehen und wie mache ich das effizient?
Bitte, bitte, bitte. Lies mal das Buch von Stephen Covey und lass mal danach drüber quatschen.
Bro,
ich glaube, es könnte so ein Blessing für dich sein.
Ja, yeah, I guess, probably.
Ich würde mich echt freuen, weil ich glaube, das ist das Buch, was ich bis jetzt am meisten empfohlen habe.
Mhm.
Und ich glaube, für dich wäre es auch sehr nice.
Und ich vermute gerade, dass ich, beziehungsweise das ist ein spontaner Gedanke, ich habe mir mal überlegt, ein Kindle oder halt einen E-Reader zu holen, weil ich mir denke, vielleicht könnte sein, dass ich dadurch mehr lese, weil ein Buch immer irgendwo hinzuschleppen, weiß ich nicht.
Alter, Buch irgendwo hinzuschleppen ist mein größter Vibe.
Ja, ich fühle es auch und ich finde es auch sehr nice.
Ja.
Und dennoch finde ich es auf der anderen Art und Weise, weil ich bin nicht so ein Typ, der irgendwie viel gerne mitnimmt. Ich bin einfach so, yo, Handy, Schlüssel, fertig.
Ja.
Nicht mal Geld meistens. Ja. Aber ich bin sehr gerne sehr leicht unterwegs, sag ich mal. Und klar, ich verstehe den Vibe mit Buch irgendwohin mitnehmen. Aber so, das führt dazu, dass ich halt oft einfach Bücher nicht mitnehme und nicht lese und mir nicht aktiv Zeit nehme zu lesen.
Ja.
Das ist gerade tatsächlich sehr ein großes Problem, was ich auch angehen möchte, und ich will auch wieder mehr lesen. Aber wie gesagt, und ich lese auch Sachen so. Natürlich lese ich am Tag irgendwelche Sachen.
Ja.
Aber immer so themenspezifisch. Jetzt gerade ist halt, wie gesagt, eher so Bausachen.
Mhm.
Wie macht man Sachen, Projektarbeit, was auch immer. Das andere Ding mit der Metapher, die ich gerade sagen wollte, mit der emotionalen Intelligenz gerade noch, fand ich ein sehr schönes, weil man ja, oder mir kam in den Kopf die Metapher, dass man auch passiv oder dass mentale Intelligenz, mentale, emotionale Intelligenz, glaube ich, mehr Wirkung hat, wenn man es passiv wahrnimmt, als aktiv gesagt bekommt. Und zwar folgende Metapher: Ein Pendel auf einer Schnur schwingt. Wenn du ein zweites dazu hängst, fängt es irgendwann langsam an mitzuschwingen. Das Gesetz von, das ist irgendein physikalisches Gesetz, ich weiß nicht welches. Aber das Pendel schwingt irgendwann, fängt an irgendwann mitzuschwingen. Verstehst du die Metapher? Also von wegen, ich lebe dir vor, wie ich emotional durch, mit emotionaler Intelligenz Sachen, Situationen wahrnehme und wie ich mit denen umgehe. Und daraus kannst du deine Schlüsse ziehen.
Ich glaube, es ist immer
impliziert oder bedarf natürlich oder setzt voraus, dass betrachtende Person achtsam ist oder darauf achtet und das auch aktiv wahrnehmen möchte und tut. Wenn es nicht macht, dann ist natürlich quasi vergebens, aber ich habe irgendwie den Gedanken, dass das Menschen natürlich irgendwie machen. Ich bin nicht der Einzige, der Sachen wahrnimmt.
Ich würde aber schon, also ja,
da bin ich
immer ein bisschen gespalten, weil ich glaube, Menschen sind auch schon unfassbar ignorant.
NPCs.
Ja, ich würde vor allen Dingen auch mal sagen, wenn du es mit Ignoranz erklären kannst, erklär es nicht mit Böswilligkeit, das habe ich glaube ich schon öfters mal erwähnt. Das würde aber für mich bedeuten, ich finde die Vorstellung davon, wir sind mit Kindern manchmal sehr viel verständnisvoller, als wir es mit Erwachsenen je wären, obwohl das unangebracht ist. Wenn du zum Beispiel ein Kind siehst, was hingefallen ist und das Kind hat sich nicht wehgetan, aber Schock und weint total, dann würde niemals jemand hingehen und würde sagen, ja, also du kannst jetzt eigentlich direkt aufhören zu weinen, weil du hast dich nicht verletzt, es blutet nicht, also demnach du hast keine Verletzung, es ist alles in Ordnung, komm, wir gehen weiter. Sondern jede Person geht hin, nimmt das Kind in den Arm und erfüllt auch das emotionale Bedürfnis. Mhm. Und ab irgendeinem Punkt haben wir uns so krass angewöhnt, nur noch das kognitive Bedürfnis zu erfüllen. Nur noch halt zu sagen, hey, so und so sieht's aus, pass jetzt deine emotionale Lage daran an. Und ja, wir erwarten in gewisser Art und Weise, dass Menschen, die erwachsen werden, dazu in der Lage sind oder in die Lage kommen, ihre eigene emotionale Rahmenbedingung zu erhalten, sinnvoll. Mhm. Aber ich finde, wenn jemand dazu gerade nicht in der Lage ist und jemand anderes aber dazu in der oder die Fähigkeit verfügt, diesen Rahmen temporär zu halten und dafür zu sorgen, dass dieser Mensch sich schneller wieder aufrappeln kann, super sinnvoll.
Ja, ja.
Und nicht immer nur halt diese kognitive Klatsche geben von, ja, keine Ahnung, das ist gerade der beste Weg, mach das so und jetzt
geht reiß dich zusammen. Ready. Ja, geht dir shit right, so nach dem
Motto. Mir so auf die Nerven.
Ja, verstehe ich. Und es ist natürlich auch auf jeden Fall, du hast auf jeden Fall einen Punkt da. Und ich frage mich auch gerade, warum das so ist, aber ich vermute mal, weil es, genau wie du sagst, weil es erwartet wird, dass man von, also von Erwachsenen wird erwartet halt so, yo,
da hängt so viel dran.
Du bist alt genug, get your shit together, so.
Nicht nur das. Ich glaube, das ist jetzt ein Riesenfass, das will ich auch gar nicht jetzt vollends aufmachen.
Nee, nee.
Aber schon allein dadurch. Das haben wir
auch die Zeit nicht mehr.
Schon allein dadurch, dass mit dem Heranwachsen der Mensch ja nicht nur existiert, sondern auch einen Beitrag leisten muss. Mhm. Bei uns jetzt einen kapitalistischen Beitrag, wird aus dem Mensch als Seinswesen auch ein Ressourcenwesen. Und eine Ressource kannst du nur bei etwas anfragen oder eine gut planbare Ressource hast du nur dann, wenn du den Mensch in dem Kontext in gewisser Art und Weise zweckentfremdest.
Ja.
Und ich glaube, das hängt schon auch sehr krass damit zusammen. So, wenn du dir jedes Mal, keine Ahnung, du hast einen Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin, die soll Faxe drucken.
Ja.
So, wenn die jetzt eine Midlife-Crisis hat, dann hast du da eine geschäftliche Ebene dazwischen, wo du sagen kannst, das erwarte ich von dir, dafür kriegst du Geld, mach das bitte, deine emotionalen Probleme sind nicht meine. Und klar, wir verändern unsere Berufswelt langsam, aber sicher auch in dem Kontext, dass wir da mehr Sensibilität für bekommen. Aber dieser Vertrag, der dazwischen steht, ist ja schon dafür da, zu abstrahieren, was ist deins, was ist meins, was kann ich von dir erwarten und was kriegst du dafür. Und ich glaube, diese Sicherheit bekommst du halt nur, wenn du dich in gewisser Weise auch von Menschen distanzieren kannst. Weil du willst ja nicht den ganzen Menschen, so blöd es klingt, sondern du willst die Ressource.
Ja, ja, klar.
Ja, das noch als ganz, ganz kleiner Einschub.
Ja, ist ja auch tatsächlich etwas, was ein ganz anderes Feld, was wir jetzt aufmachen.
Ja, ja, deswegen also. Das packen wir auch nicht mehr.
Nee, und ja, ich hatte gerade einen Gedanken dazu, weil stimmt, und zwar, man sagt ja auch, die Welt da draußen ist kalt. Mhm. Oder halt, die Menschen sind kalt und kühl. Und ich glaube, was der Punkt ist, es sind wahrscheinlich die Minderheit ist, dass, oder man, das weiß man wieder, es ist nur eine Vermutung. die es dann quasi zu herauszufinden gilt, aber die wahrscheinlich utopisch ist, darauf eine Antwort zu finden, ob nicht grundsätzlich Menschen sich eher eine wärmere Welt wünschen würden, als wie sie jetzt ist, aber das de facto ist halt einfach gerade kalt. Wobei man vielleicht auch sagen würde, je nach, ja.
Da würde ich den guten Alexander Solzhenitsyn zitieren. Die Grenze zwischen Gut und Böse geht durch jeder Menschen Herz.
Ja, das hast du schon mal zitiert auf jeden Fall. Also, ja klar, voll. Und ja.
Ich glaube, es ist eine Entscheidung Tag für Tag.
Ja, und da hängt ja auch super viel mit, haben wir ja gerade eben schon besprochen. Das ist ja, sei es Prägung, Umfeld, was auch immer, soziale Kontext, alles. Das ist ja super crazy.
Okay, ich mache jetzt hier einen Cut.
Warte kurz.
Wie Friseure.
Ja, Buzzcut. Bevor wir den machen, habe ich eine interessante Frage noch für dich.
Okay.
Und zwar gebe ich dir jetzt, also, es ist ja wieder Jugendwort des Jahres 2023, Lock. Wahl.
Auf Lock.
Auf Lock.
Das ist so wirklich.
Ist das deine Antwort schon?
Das ist echt.
Weil ich frage mich gerade, ich dachte mir so, okay, wir machen jetzt einfach ganz kurz noch zum Abschluss, machen wir hier eine kleine Umfrage, oder ich frage dich, was wäre aus diesen 10 Wörtern, die ich dir jetzt vortrage?
Okay, ja, gerne. Geil.
Was aus diesen 10 Wörtern würdest du abstimmen, ist das Wort des Jugendwort des Jahres 2023?
Okay? Let's go.
Okay, wir fangen an mit Riz.
Oh,
das ist das erste Wort.
Actually sehr stark.
Das ist pretty
Riz strong. Hat wirklich schon Deutschland im Sturm erobert.
Das ist pretty strong, ja. Das zweite Wort.
Aber du hast auch unspoken Riz. Will ich nur nochmal an der Stelle sagen.
Bro,
Guys, slidet in die DMs bei Roams.
Als ob du jetzt kein Riz hättest, Bro.
Der Podcast ist 18, der Podcast ist volljährig, Roman ist es auch. Let's go.
Zweite Wort ist Digger.
Nee.
Das ist
jetzt schon irgendwie seit 1984 jedes Jahr ein Vorschlag.
Ja, das stimmt.
It's enough.
Genauso wie, ich mache eine Reihe nach, aber es kommt noch eins, was schon mal auf jeden Fall Jugendwort des Jahres war. Ich glaube 2012 oder 13, don't know. Das dritte Wort ist, beziehungsweise ist eine Frage oder ein Satz, eine Aussage. Darf er so? Darf sie so? Darf man so?
Sehe ich auch nicht.
Fragezeichen oder auch einfach ein Ausdruck. Aber eher eine Frage so von wegen, darf man so? Darf er so? Darf sie so? Mhm. Da natürlich... Haben wir heute auch schon ein paar Mal bei NPC?
Ja, NPC ist echt, das ist nice.
Finde ich actually geil.
Ja, ich finde das auch nice.
Weil ich,
aber manche Menschen sind auch krasse NPC. Also wo ich mich echt frage so,
pretty much, ja.
Bro, geh mal deine Festplatte formatieren, wirklich.
Ja, viel, ja tatsächlich, wo ich so einkaufen, hier im Einkaufsstraße.
Ja, komplett.
Das ist alles NPC.
Ja.
hatten wir auch ein paar Mal hier schon Goofy. Finde ich, ist okay-ish, aber
ist mir so, irgendwie nicht, gibt mir zu wenig.
Ja, und ich finde es auch, hat einen Vibe von, ist gewollt. Weißt du so, von wegen, ja, goofy. Ja, gut, kommt wahrscheinlich wieder.
Ja, fair.
Kerl, Sternchen in, Kerl in, also Kerl, Sternchen in, Kerlin.
Ja, weiß ich nicht.
Ist auch irgendwie so, ne?
Ja.
Okay, dann nächstes Wort. Slay oder Slay?
Ich weiß nicht, das finde ich irgendwie immer so ein bisschen.
Slay.
Das hat für mich so einen toxischen Beigeschmack.
Why?
Ich weiß nicht, das sehe ich immer so, wenn.
Elaborate.
Wenn irgendwer was macht, was so überhaupt nicht nice ist, aber so prätentiös so ein Boss-Move war, dann Slay. Und dann ich mir so. Lösch dich.
Aber ist das Slay oder Smash? Verwechselst du
nee, Slay.
Ja, Slay.
Smash ist actually gutes Wort. Smash wäre ich direkt so Smash.
Okay.
Ja.
Ja, du bist schon Smash.
Bro, du bist Smash.
Bro.
Let me riz you up.
Nächstes ist Side-Eye.
Ja, Bombastic Side-Eye ist schon auch King.
Auch schon gut.
Aber ich muss da leider dazu sagen, dieses Bombastic Side-Eye, das war halt nach 10-mal Hören, mein Trommelfell hat sich wirklich in höchsten Tönen beleidigt gefühlt, jedes Mal, wenn das nochmal kam. Das war so schnell wieder out, dass ich einfach war, lass uns das vom Internet wieder löschen und so tun, als hätte das nie stattgefunden.
Ja, beziehungsweise aus dem Sprachgebrauch, weil es ist ja jetzt eher.
Es ist gut, aber es hatte halt nicht so diesen, es war nicht so nachhaltig.
Ja, okay.
Es war so dieser Song, der beim ersten drei Mal hören geballert hat wie sonst was und danach genervt.
Tatsächlich habe ich auch das mit dem Side-Eye nur so kurz mitbekommen. Ich dachte mir so, ja gut, ist eintagsfliegenmäßig.
Ja.
So. Gut, dann ist vorletztes ist YOLO. Wie gesagt, das war schon mal Jugend, das ist halt irgendwie so, naja, wack. Und das letzte ist natürlich wie die Aufnahme heute auf Lock.
Ja, auf Lock finde ich irgendwie auch ganz cool. Aber ich würde sagen, es ist Riz auf Lock. Und was war noch eins, wo ich, was
NPC.
Ich weiß? Ja, NPC. Ja, das sind die drei. Also der Rest.
Drei Favorites. Ja, würde ich genauso auch.
Ich würde noch Smash hinzufügen.
Ja, ich würde tatsächlich statt Slay würde ich Smash. Ja. Oder nee, statt YOLO würde ich Smash machen.
Ja.
Das wird es wieder spannender machen.
Was wäre dein Top 1? Oder deine Top 3 auch?
Top 3 wäre, wie du gesagt hast, Riz, NPC und auf Lock.
Ja.
Ja.
Und auf Lock würde ich die
und
durchgehen.
Noch, und irgendwie so schwankender Kandidat auf. Dem vierten ist so, darf er so, darf man so.
Ja, das finde ich gar nicht.
So ein bisschen so.
Das erinnert mich an Kristall.
Ja, genau, stimmt.
Ja, aber das,
ja, das ist genau, so, den Vibe, ja.
Ja.
Ja. Aber genau, Riz auf Lock oder NPC. Ja, gut. Das wäre dann, also, aber du musst ja eins wählen im Prinzip.
Ja, ich glaube, ich würde tatsächlich Riz nehmen.
Mhm. Ja, sehe ich auch.
Queen Elizabeth.
Ja, bei dir sehe ich
Quantum Rizix.
Ich muss schon sagen, also, ich muss an der Stelle wieder Rudd,
ja, Rudd
erwähnen, weil er hat mir auch geschrieben, so von wegen, auf Lock, er hat mir so geschrieben, ich zitiere, auf Lock, keine Ahnung, was bedeutet, aber ich würde das jetzt etablieren in meinem Sprachgebrauch. So, und dann hat er auch geschrieben, so, du und John später auf Lock Podcast auf.
Weißt du, was ich gerne mal machen würde? So eine Poddy-Episode, wo Eli hier sitzt, wo Rudd hier sitzt.
Wir setzen hier einfach das nächste Mal hier hin.
Ja, und vielleicht noch ein, zwei mehr Leute und dann einfach
auf Lock
so eine größere Runde und dann einfach richtig dumm gehen. So. Ja. Ich glaube, es wäre nice.
Das machen wir dann tatsächlich. Hatte ich
auch können wir als Special mal machen.
Genau, wollte ich gerade sagen, als Special und dann nicht eine Stunde, sondern irgendwie zwei, drei vielleicht. Ja. Je nachdem, wie es lang geht. Aber überlegen wir dann. Aber okay, dann haben wir jetzt das Jugendwort des Jahres gewählt, das ist bei dir Riz.
Mhm.
Und ich würde sagen, ich bin, dadurch, dass Riz so ein bisschen länger schon da ist, also im Sprachgebrauch, ist bei mir so ein bisschen, ja, ist okay. Ich würde sagen, glaube ich, NPC bei mir.
Ja, bei dir komplett, du bist aber auch ein.
Ich finde es halt irgendwie nice, weil ich denke so, ja, es ist keine Beleidigung in dem Sinn, sondern eher so, ja, du bist halt ein NPC, Digga.
Ja, verstehe ich aber, sehe ich.
Du bist ein NPC. Ja, in dem Sinne.
In dem Sinne, soll ich mal Songs durchgeben?
Du kannst auf jeden Fall herausgeben. Ich habe auch einen.
Ich habe einen aus der Richtung Metal und einen aus der Richtung so ein bisschen Beats.
Ey, du kannst machen, wie du willst.
Nee, sag, welchen du willst.
Bro, I don't give a damn.
Nein, sag jetzt, welchen du willst, mach nicht diese. Sei nicht so ein NPC.
Okay, das ist quasi NPC, weil ich, nee, stimmt, kein NPC, weil ich muss ja auswählen.
Ja.
So, okay, dann nehme ich. Was war das andere? Beats.
Mhm.
In welcher Form?
Bro, mehr gibt's nicht.
Aaron Beats oder ist
Beats,
das?
Beats, Bro.
Die ballern oder?
Beats.
Beats. Okay, okay, entweder reiße ich die Quote hoch mit Metal, weil im letzten Mal hast du auch schon Metal mitgebracht. Den Anteil meine ich jetzt hoch, oder? Komm, gib mir Beats, ich stehe auf Beats.
Okay, All Right von Mafro.
Mhm. Sehr, sehr, schon sehr gut
Song.
An.
Mhm. Sehr nicer Song.
Und ich schwanke gerade zwischen zwei Songs, weil der eine ist auch eher so Beat und das andere ist eher so, wie wir vor der Aufnahme, wie du abgespielt hast, eher so auf Chill.
Ja, dann auf Chill, auf Lock. Ja?
Okay, vom neuen Album von Posty, vom Album Austin, Something Real.
Nehmen wir.
Geiler Beat. Sag dir, wie es ist.
Okay, Guys. Soll ich Outro machen?
Kerlinnen.
Ey, ganz ehrlich, heute gibt es gar kein langes Outro.
Nee.
Danke fürs Zuhören. Eine Sache noch. Versucht mal bei jemandem, den ihr kennt, der euch manchmal ein bisschen herausfordert, ein gutes Gespräch darüber zu führen, falls ihr es vorher noch nicht angesprochen habt. Und schaut mal, was passiert. Ja. Ich wünsche euch was. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Kuss.
Eine Sache noch, hast du schon gemacht? Okay, ich wollte noch ganz kurz sagen, weil ich das, ein Zitat, was ich gelesen habe, das wollte ich dir auch eigentlich vortragen, aber zum Abschluss, if you get tired, learn to rest, not to quit.
Riz. Yeah.